Wir starten. Ich will euch ganz herzlich begrüßen. Na, gut, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, hierher zu kommen. Ich freue mich sehr. Und ein spannendes Thema, mit dem wir uns heute befassen, aber ich sage dazu mehr, wenn wir gebetet haben. Genau. Da ist noch ein Plätzchen oder zwei. Kriegen wir hin. Okay. Warten wir noch ganz kurz, da kommt der letzte Flieger. Letzte oder vorletzte, wissen wir nicht. Genau. So. Also, wir sind kurz davor, wir wollen beten. Also. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir hier versammelt sein dürfen. Danke dir dafür, dass wir dein Wort aufschlagen können und dass wir miteinander ringen dürfen um deine Wahrheit. Aber auch, Herr, dass unser Herz verändert wird. Herr, ich habe wieder so sehr gemerkt, wie es nötig ist, dass unser Herz verändert ist, dass es von Natur aus so hart ist und so ein falsches Bild und falsches Verständnis hat von dir. Aber wir wollen dich darum bitten, dass du es aufweichst und dass du durch dein Wort, das in der Lage ist, so viel zu wirken, dass so viel Veränderung herbeizuführen, dass du das genau dasselbe bei uns auch tust. Sonst ist es hoffnungslos, Herr, sonst ist der ganze Kampf aussichtslos. Vielen Dank, dass wir von dir diese Möglichkeit und diese Zeit bekommen. Amen. Wir haben uns über einige Bibelstunden hinweg, muss man jetzt sagen, das 19. Kapitel im zweiten Buch Mose angeschaut. Es ist wirklich ein sehr volles Kapitel, ein sehr reichhaltiges Wort Gottes mit der Berufung für das Volk Israel. Wir sind ganz, ganz, ganz am Anfang der Entstehung eigentlich des Volkes Israel, als Nation zumindest. Die Geburtsstätte, kann man sagen, ist Ägypten, wird in der Bibel immer wieder so genannt, dass das die Wiege des Volkes sozusagen. Und Gott bringt sie dort heraus. Und er bringt sie an den Berg Sinai, um ihnen dort zu begegnen und um ihnen ein wahnsinniges Privileg zuteil werden zu lassen, nämlich sein eigenes Volk zu sein, eine heilige Nation zu sein. Wie sagt das noch? Ein Königreich von Priestern zu sein. Vor dem Hintergrund der ganzen Geschichte, die bis jetzt mit dieser Welt abgelaufen ist, muss man sagen, es ist etwas Außergewöhnliches. Es ist etwas wirklich Kostbares, ein Edelstein. Und wir sehen, wie Gott hier sein Volk auf den Bund, den er schließen möchte, sie vorbereitet. Und zwei ganz wichtige Lektionen ihnen eigentlich vermittelt. Nochmal zur Wiederholung, was sind diese zwei Lektionen, die durch dieses Kapitel hinweg ab Vers 7 eigentlich vermittelt werden? Was steht im Vordergrund? Was ist die Unterrichtsstunde?
Gehorsam.
Gehorsam, ja. Das ist ein bisschen so das Ziel vielleicht, was dabei am Ende herausspringen soll. Aber was sind geistliche Lektionen?
Dass Gott heilig ist.
Dass Gott heilig ist. Richtig, also das gehört dann mit dazu. Unter dieses Dach, sag ich mal, wir sagen, Gott ist heilig. Das ist seine Botschaft, einige von den zwei Hauptbotschaften in diesem Text. Ich bin heilig. Ich bin nicht wie ihr seid. Ich bin auch nicht wie Mose ist. Ich bin ganz, ganz anders als alles, was ihr bisher gesehen habt. Ich bin heilig. Und ich muss geheiligt werden. Was ist die zweite Lektion? Die steht natürlich damit eng in Verbindung. Was Gott noch beibringen will. Was ist die zweite wichtige Lektion, die das Volk verstanden haben soll, nachdem es alles abgeschlossen ist?
Man braucht einen Vermittler.
Man braucht einen Vermittler. Man braucht einen, der die Verbindung herstellt zwischen Gott und Mensch. Sonst geht es nicht. Da muss einer sein, der immer die Brücke schlägt. Hin und zurück, hin und zurück. Und der beide eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit kannst du eigentlich nicht hinkriegen, die zusammenzubekommen. Aber Gott benutzt diesen Mittler, um genau das zu tun. Also es geht nicht ohne Mittler. Gott ist heilig und es braucht einen Mittler. Diese zwei Lektionen. Dann haben wir uns letztes Mal noch angeschaut, welche zwei wesentlichen Aufgaben nimmt der Mittler hier wahr. Worin besteht zwei Hauptaspekte seines Dienstes? Was tut er, um diese worin besteht seine Vermittlung? Versteht ihr, was ich meine?
Die Nachrichtenüberbringung.
Ja, das ist der eine Punkt. Das Wort zu überbringen, ja. Sozusagen. Ja, also eine Telefonverbindung herstellen, kann man sagen. Ja, Kontakt herstellen. Ja, also das heißt, auf der einen Seite von Gott zum Volk, auf der anderen Seite vom Volk zu Gott. Okay? In beide Richtungen. Wir haben gesehen, wie Christus genau dasselbe tut. Ja? Dass er jetzt auf der einen Seite das Wort Gottes bringt, vielmehr noch sogar das Wort Gottes ist, und dann auf der anderen Seite aber uns vor dem Vater vertritt. Oh, herrlich. Und wir haben gesehen, was noch? Was tut er noch? Er heiligt das Volk. Ja? Geh hin und heilige das Volk. Gut, nichts leichter als das. Macht das Volk heilig. Wir haben dann gesehen, was das alles bedeutet mit den Kleidern, was dadurch gezeigt wird, was dadurch dargestellt wird und wie das auch etwas ist, was sich durch die Bibel durchzieht. Also das ist eine ganz wichtige Vorbereitung, sag ich mal, Vorarbeit, bevor wir jetzt hier dazu kommen, dass Gott den ersten Teil des Gesetzes ihnen mitteilt, 10 Gebote. Sehr, sehr bekannt und fassen eigentlich, sag ich mal, das ganze weitere Gesetz zusammen, im Wesentlichen. Und das redet Gott direkt zum Volk. Ja, das ist auch wiederum eine Lektion, nämlich am Ende davon sagen sie, oh, bitte jetzt nicht mehr weiterreden, sonst ist es aus mit uns. Ja, nochmal eine Lektion, wo er ihnen das nochmal einschärft. Ihr braucht Mose. Wenn ihr Mose nicht habt, dann werdet ihr sterben. Ja. Und deswegen redet Gott eben all diese Worte zu dem Volk. Und daraufhin kommt dann eine Reaktion und so weiter. Das werden wir alles sehen. Für mich, wir haben ja eigentlich in erster Linie nicht vor, Bibelkunde, Altes Testament, sage ich mal, alle das Alte Testament komplett Vers für Vers, alles durchzugehen, sondern eigentlich ist unser Thema, Christus zu entdecken. Ja. Wir haben gesehen, da kann man eigentlich Vers für Vers fast schon gehen. Das ist überall drin fast. Aber trotz allem will ich mich nicht zu weit von diesem Thema auch dann wegbewegen. Wenn wir jetzt, deswegen vorher kam es, die Anmerkung, können wir sehr viel jetzt über die 10 Gebote reden. Ja, mit Sicherheit gibt es auch viel Bezug zu Christus, sage ich mal. Aber für mich zwei Fragen, die für mich sehr wesentlich sind und die jetzt auch in letzter Zeit so aufgetaucht sind und die damit im Zusammenhang stehen, die würde ich eigentlich gerne mit euch behandeln. Diese zwei Fragen sind, zum einen, wir glauben, dass Christus für uns das ganze Gesetz erfüllt hat. Ja? Was bedeutet das, dass Christus das ganze Gesetz erfüllt hat? Bedeutet es, dass er jede einzelne Vorschrift, die es von 1. bis 5. Mose gab, dass er sie wirklich wörtlich eingehalten hat? War es zum Beispiel mit diesen ganzen unreinen, reinen Tieren? An einer Stelle heißt es, damit erklärte Jesus alles für rein. Oh, ja, okay, was jetzt? Hat das wirklich komplett erfüllt? Oder hat er die eigentliche Bedeutung erfüllt? Oder in welcher Dimension hat er es erfüllt? Das ist die erste Frage, mit der wir uns befassen wollen. Und die zweite Frage, die noch, ja, sag ich mal, praktischer dann für uns ist, welche Bedeutung hat das Gesetz für uns heute? Ja? Altes Testament Bibelkunde, nicht Bibelkunde, Bibellese, waren wir jetzt unterwegs. Haben viel gelesen, 1., 2., 3., 4., 5. Mose, jetzt sind wir durch die 5 Bücher durch. Und an vielen Stellen fragt man sich, ja, wie jetzt? Gilt es jetzt oder gilt es jetzt nicht mehr so? Oder ja, wie gehen wir damit um? Und das allein, weil Gott mich berufen hat, zu lehren und die Gemeinde zuzurüsten und nicht nur ein Programm durchzuziehen, will ich das mit euch betrachten. Aber, jetzt kommt das Aber, wir sind jetzt, in 2 Wochen werden wir im Urlaub sein, und deswegen habe ich gesagt, ich will es nicht so sehr auseinanderreißen, weil in einer Bibelstunde kommen wir da nicht durch. Deswegen habe ich gesagt, okay, heute machen wir noch einen Zwischeneinschub und dann werden wir uns mit den Fragen in einem Monat dann, wenn wir zurück sind, werden wir uns dann befassen. Ja. Damit der Abstand für so viele wie möglich nicht zu groß wird. Ja. Sonst vielleicht verpasst man sogar noch den einen Termin und dann sind wir ganz weg. deswegen will ich aber trotzdem mit einer anderen Frage mich befassen heute, nämlich die jetzt auch hier in dem Text in kurzer Zeit kommt. Und die hat mich auch als Anfrage mal erreicht über Scharf an Schrift. Deswegen machen wir heute, wie sagt man da, Synergieeffekte. Ja? 2 Fliegen mit einer Klappe. Und dann wollen wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Mit was für einer Frage? Lass uns lesen. 2. Mose 20, Vers 1 und weiter. So lange Vorrede, gell? Sind alle schon erschlagen. Ging doch gar nicht los. Aber jetzt. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn, hör zu, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern der 3. und 4. Generation, von denen, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen, von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Punkt. Mal bis hierher. Vielleicht weiß der eine oder ahnt der eine oder andere schon, worum es geht. Ich habe dieses Thema eben aus Vers 5, oder? Wo wir uns immer wieder fragen, was heißt denn das? Ist das nicht eigentlich ziemlich, ziemlich unfair? hier, 20, Vers 5. Du sollst dich vor ihnen, das heißt vor diesen Götterbildern, nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Und jetzt, ja, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der 3. und 4. Generation von denen, die mich hassen. Okay. Ist das nicht wirklich unfair, dass Gott die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern? Dein Vater war ein Mörder und du kommst dafür ins Gefängnis, übertrieben mal gesagt. Ist das nicht richtig, richtig unfair? Eigentlich schon, gell? Denke ich, das ist zumindest so das Erste, was uns vorkommt und wo wir denken, schwierig, was fangen wir damit an? Und der Punkt ist der, dass diese Stelle ist nicht die einzige, die so, sage ich mal, in dieser Art und Weise spricht und redet. Denn wir stoßen auf diese Sache immer wieder im Alten Testament. Und da will ich einfach mit euch das ein bisschen mal anschauen, ein bisschen entdecken, müssen einige Bibelstellen dazu aufschlagen, aber ich hoffe, dass ihr dran bleibt und dass es uns hilft, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie wir so etwas lesen und wie wir das richtig einordnen können. Denn es ist ja schon, muss ich schon Gedanken machen, gell? Wenn wir wirklich sagen, es hat etwas mit Gottes Gerechtigkeit zu tun, das ist keine leichtfertige Sache, ob Gott gerecht ist oder ob er ungerecht ist. Nun, ich würde gerne mit euch, wie gesagt, die eine oder andere Stelle aufschlagen. Wenn wir 5. Mose weiterblättern mal. 5. Mose, Kapitel 20.
Ja. Kann man das so losgelöst von Vers 6 betrachten? Also steht ja direkt zusammen. Und genau. Vers 6 ist ja so konträr.
Richtig.
Das muss man doch als Ganzes sehen. Ne?
Absolut, auf jeden Fall. Sag ich mal, aber selbst wenn wir mal Vers 6 mit dazu nehmen, trotz allem fragen wir uns, was heißt es denn dann? Was heißt es denn? Ja? Absolut, das darf man nicht vergessen. Und das gibt dem nochmal ein bisschen anderes Gewicht, aber trotzdem. Lasst uns aufschlagen. 5. Mose, Kapitel 20. Das ist etwas, wo wir immer wieder finden in der Bibel. Vor allen Dingen eben auch im 1. Bis 5. Buch Mose. Na, sagen wir mal 2. bis 5. Buch Mose. Hier heißt es in Vers 16, wird erst über die Städte gesprochen, wie sie mit denen umgehen sollen, die weit weg sind. Und dann wird gesprochen von den Städten, die in der Nähe sind. Da heißt es so, jedoch von den Städten, Vers 16, ja, von den Städten dieser Völker, die der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat. Okay? Sondern du sollst an ihnen unbedingt den Bann vollstrecken. An den Hethitern, Amoritern, den Kanaanitern, Perisitern, Hevitern und den Jebusitern, wie der Herr dein Gott dir befohlen hat. Damit sie euch nicht lehren, nach all ihren Gräueln zu tun, die sie ihren Göttern getan haben und ihr so gegen den Herrn euren Gott sündigt. Wenn da steht, alles umbringen, wer ist dann ausgenommen? Keiner. Sind sogar Kinder dabei, oder? Okay. Hat was mit dem Thema zu tun, oder? Schuld der Väter? Und die Kinder müssen dafür bezahlen, oder? Haben die Kinder, sag ich mal, rein menschlich gesprochen, haben die schon groß was, ich sag mal, das ist ein 6 Monate altes Mädchen oder Knabe, hat der schon Götzendienst betrieben? Hat er schon, all diese Dinge, die diesen Völkern vorgeworfen werden, hat er das schon verbrochen? Oder noch nicht verbrochen? Ja, was ist damit? Nur weil seine Eltern falsche Wege gegangen sind, nur deshalb erwischt ihn auch, oder? Da regt sich was in uns und wir fragen, warum? Das ist eigentlich nicht ganz fair. Das ist eigentlich nicht ganz fair. Weiter. Weiter. Einfach nur einmal umblättern eigentlich bis Kapitel 23. Vers 4, da heißt es, ein Ammoniter oder Moabiter darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Auch die 10. Generation von ihnen darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen für ewig. Deshalb, weil sie euch nicht mit Brot und mit Wasser entgegengekommen sind auf dem Weg, als ihn aus Ägypten auszog, und weil er Bileam, den Sohn des Beor, aus Petor in Mesopotamien gegen dich angehört hat, dich zu verfluchen. Das wird noch ein bisschen mehr ausgeführt, aber ist so halbwegs bekannt, um welche Geschichte es geht. Bestimmte Vorfälle aus der Zeit der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Und wir fragen uns wieder, okay, Ammoniter, Moabiter, der darf selbst nach 10 Generationen. Ich meine, was haben die noch damit zu tun mit der ganzen Geschichte? So wie wir heute immer wieder, gell? Ja, was haben wir noch mit dem Holocaust zu tun? Lass das doch alles mal sein. Hat alles mit uns gar nichts mehr zu tun. So wie könnte man hier auch sagen, gell? Hey, wie? Ich hab die Israeliten damals nicht. Warum bin ich ausgestoßen aus der Versammlung des Herrn? Voll gemein. Weiter. Einen haben wir nach dem anderen. Einen müssen wir reinschlagen, bevor wir dann anfangen, die Nägel wieder rauszuziehen. Josua Kapitel 7. Eine sehr bekannte Geschichte. Und ich meine, wie für uns ist es so leicht jetzt, gell? Für die war das damals keine leichtfertige Sache. Das hat weitreichende Konsequenzen gehabt. Josua 7, kennt ihr die Geschichte? Bei mir steht so als Überschrift, Ai wird nicht erobert, Achan wird gebannt. Hat jemand da eine Idee oder kann jemand kurz zusammenfassen, um was es geht, damit wir nicht alles lesen, sonst ist die Zeit ganz weg.
Wir greifen eine Stadt an, wollen die erobern, und es funktioniert aber nicht.
Okay.
Sie fragen nicht nach Gott, wie und ob sie das tun sollen, sondern machen es auf eigenes Ermessen.
Okay.
Er hat die ganze Besitz war unter einem, was ist das, ein Verband?
Bann, ja.
Und er hat Kleidung zu sich genommen. Und
so, also das ist erst, so fängt eigentlich die Geschichte an, das ist schon dann in Kapitel 6, Jericho wird erobert. Genau.
Und aufgrund dessen haben sie keinen Segen in diesem Kampf.
Genau, also der einer aus dem ganzen Volk geht her und nimmt etwas von dem Gebannten, vergräbt es in seinem Zelt, Achan hieß er, und dann ziehen die nach Ai und eigentlich so eine kleine Stadt, Kreisliga, machen wir, kein Problem. Ja, schickt man nicht mal das Ganze her, schicken sie einen Teil rüber, und dann wundern sie sich, dass sie die Schlacht verlieren, zurückgeschlagen werden und sind, da heißt es dann am Ende, Vers 5, also am Ende von der Schlacht, dazu schmolz das Herz des Volkes und wurde zu Wasser. Also eine große Mutlosigkeit. Und dann Josua zerreißt seine Kleider, geht zum Herrn, fragt, was ist los, warum ist das passiert? Und Gott sagt dann, Vers 10, da sprach der Herr zu Josua, steh auf, warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt und sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe. Und sie haben sogar von dem Gebannten genommen und haben es gestohlen, es verheimlicht und zu ihren Geräten gelegt. Und sagt ihm dann eben, was er alles tun soll, dass sie alle zusammenrufen sollen und dass Gott anzeigen wird, aus welchem Stamm und wie auch immer, das wird es klar machen. Und hier in Vers 15, und es soll geschehen, wer mit dem Gebannten angetroffen wird, soll mit Feuer verbrannt werden, er und alles, was zu ihm gehört. Denn er hat den Bund des Herrn übertreten und eine Schandtat in Israel begangen. Das ist heftig. Und dann eben hier, wir kennen das, wird erst der entsprechende Stamm getroffen, dann die Sippe, dann die Familie und so weiter, bis wirklich das Los dann auf Achan kommt. Und Achan dann auch zugibt, dass er das wirklich getan hat. Da heißt es Vers 24, da nahm Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn des Serach, sowie das Silber, den Mantel und den Goldbarren und seine Söhne, seine Töchter, seine Rinder, seine Esel, seine Schafe, sein Zelt, alles, was zu ihm gehörte. Und sie brachten sie hinauf ins Tal Achor. Und Josua sagte, so, wie du uns ins Unglück gebracht hast, so wird der Herr dich heute ins Unglück bringen. Und ganz Israel steinigte ihn, und sie verbrannten sie mit Feuer und bewarfen sie mit Steinen. Sie errichteten einen großen Steinhaufen über ihm, der bis zum heutigen Tag noch da ist. Da wandte sich der Herr von seinem glühenden Zorn ab. Darum nannte man diesen Ort Tal Achor bis zum heutigen Tag. Puh, tief durchatmen. Wirklich ein sehr hartes Gericht, würde ich mal sagen, oder? Und was geht durch den Kopf? Also, wir brauchen, Gott kennt sowieso unser Herz. Wir brauchen nicht immer versuchen, die Besten wir dürfen schon sagen, was wir denken. Also was geht durch den Kopf?
Eigentlich was Kleines am Ende. Jetzt denken, was wir alles schon so verbockt haben, müssen wir mehrmals gesteinigt werden.
Okay, was noch?
Es sind da so viele Parallelen zu Adam und wie Sünde funktioniert. Er sieht sie und es gefällt ihm. So berichtet es der Achan. Und dann nimmt es und dann versteckt es.
Ja. Das ist ein typisches Muster.
Genau.
Stimmt, ja. Das stimmt.
Aber wenn der IS sowas machen würde heutzutage und irgendjemand macht irgendwas in Syrien und die sammeln 150 Männer, Frauen, Kinder und die alle töten, wären wir alle total entsetzt.
Ja, genau.
Das möchtest du hören, oder?
Ja, vielleicht zum Beispiel, ja, vor allen Dingen, ja, wer hat das geklaut?
Einer.
Achan. Und wer ist gestorben?
Keine Sippe.
Ja, genau, das ist darum geht.
Und Gott sagt, sie haben dann Bund gebrochen.
Das ist Volk Israel. Spricht das ganze Volk an.
Ja. Das ist das eine, dass das ganze Volk da ein Stück weit mit betroffen ist. Das muss uns übrigens dann immer wieder zu denken geben, für unser Verständnis, das wir heute haben. Sünde ist eine Privatangelegenheit. Weißt du, ich habe so zu kämpfen mit meiner Sünde, oder der hat mit seiner Sünde zu kämpfen, aber das geht uns nichts an. Das ist ganz und gar nicht biblisch. Das hat einen Effekt. Das hat einen Effekt. Okay. Und das ist übrigens eine von diesen Botschaften, die wir durch dieses ganze Thema hindurchziehen wird, wie wir es noch sehen werden. Aber so im ersten Moment, wie für uns kommt das vor, das ist ungerecht. Das ist ungerecht. Okay. Wenn Achan diese harte Strafe bekommt, ist es hart genug. Aber eigentlich ist das ungerecht. Gut. Aber was wir manchmal eben auch übersehen können, ist, wenn wir weiter vorne nochmal gucken, in Vers 5, und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann und jagten ihnen vom Tor bis nach Shebarim und schlugen sie am Abhang. Okay, 36 Mann, warum sind die gestorben?
Im Kampf gefallen,
okay. Wären die gestorben, wenn Achan das nicht gemacht hätte? Oh, nee. Also ich meine, zumindest können wir so davon ausgehen, weil ja, dass sie zurückgedrängt wurden, dass sie geschlagen wurden, dass diese Männer gefallen sind. Das hat damit zu tun gehabt, dass Achan gesündigt hat. Ist es nicht unfair? Achan sündigt und 36 Frauen warten auf ihre Männer vergeblich. Ja, wenn man es so sieht, geht es noch an vielen, vielen weiteren Stellen, wo wir diese Fragen uns stellen. Es gibt übrigens noch wesentlich mehr Stellen, wenn wir die ganze Bibel durchgehen. Vielleicht fällt euch was ein. Bisschen weiter blättern.
Mir fällt nur eins ein, aber das ist was total anderes. Dass jeder, der unreife Trauben ist, ihre Zähne kriegt, irgendwie ein bisschen aufhebt.
Hesekiel Kapitel 18. Gucken wir noch. Okay. 2. Samuel 24, Kapitel in Samuel, müssen wir jetzt nicht unbedingt lesen, das verlieren die zu viel Zeit sonst. 2. Samuel 24, das ist David, zählt das Volk. David macht einen Fehler. Wie viele sterben? Sehr viele. Ja. Sehr viele als Folge davon. Übrigens, David selber stirbt nicht. David stirbt nicht, aber sehr viele aus dem Volk sterben. Also es geht bis in die Tausende. Ja. Er fragt sich wieder, hey, wer hat den Fehler gemacht? Wer hat es gemacht? Und warum müssen andere die Strafe ausbaden für einen, der einen Fehler gemacht hat? Ist das nicht ungerecht? Und jetzt, um die Verwirrung perfekt zu machen, wie du gesagt hast, Hesekiel 18 können wir aufschlagen, oder vielleicht zuerst nochmal 5. Mose und dann Hesekiel 18. Zurück nochmal, 5. Mose. Dann ist nämlich, dann entlasse ich euch damit. nein. 5. Mose 24, Vers 16. Jetzt auf einmal denkt man dir, was jetzt? Da heißt es nämlich, nicht sollen Väter um der Söhne willen getötet werden und Söhne sollen nicht um der Väter willen getötet werden. Sie sollen jeder für seine eigene Sünde getötet werden. Ja, was jetzt? scheinbar etwas, wo wirklich dem direkt entgegengesetzt ist, oder? Hesekiel 18, hatten wir schon davon. Jetzt schlagt es gerne mal auf. Hesekiel Kapitel 18. Können wir das nicht das ganze Kapitel lesen, aber da geht es wirklich hauptsächlich auch um diese Frage. Vers 1 heißt es, und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Was habt ihr dieses Sprichwort im Land Israel gebraucht und sprecht? Die Väter essen unreife Trauben und die Zähne der Söhne werden stumpf. Was bedeutet das? Ja, aber was bedeutet das? Genau, wieder dasselbe Thema, ja. Die Eltern essen zu viel Trauben, man könnte heute sagen, trinken zu viel Cola. Zu viel Süßes, ja, und die Zähne gehen kaputt. Von dem ganzen Zucker, Zahnpasta und sowas, und Zahnbürste gab es damals noch nicht. Die Söhne kriegen kaputte Zähne davon. Das ist so ungerecht, oder? Und das ist ein Sprichwort bei ihnen gewesen, um zu sagen, was zu sagen, was ist der Hintergrund von Hesekiel?
Jeder wird wegen seiner eigenen Schuld sterben.
Ja, ja, okay, aber was wollen die mit ihrem Sprichwort ausdrücken?
Gott ist ungerecht.
Warum?
Weil er nicht die bestraft, die schuldig sind.
Oder? Und wer war schuldig und wer, zumindest jetzt mal in ihren Augen?
Na, wenn die Väter die unreifen Trauben essen, sind sie es. Aber wenn ich jetzt hier heute Abend sitze, muss ich mir überlegen, wer kann denn eigentlich sagen, dass er es verdient hat?
Ja, gut, das ist natürlich die Frage. Aber ich meine jetzt erstmal aus Ihrer Perspektive, wer sind die Väter? Sind sie nicht sie selbst? Sie sehen sich als die Kinder. Mhm. Wer sind die Väter? Naja, Ihre Väter und Ihre Eltern, die zu dem Zeitpunkt gelebt haben, als eben dann das Volk weggeführt worden ist, oder? Das Volk wird in die Verbannung verschleppt und sie sagen, was haben wir verbrochen? Warum müssen wir hier sein, obwohl die Väter das verbockt haben? okay. Vers 19 lesen wir dann. Oder, ja, ist echt schwer zu sagen, ab wo man anfangen soll zu lesen. Aber lesen wir mal Vers 19. Ihr aber sagt, warum trägt der Sohn nicht an der Schuld des Vaters mit? Er hat nämlich vorher hier gezeigt, dass es nicht wahr ist. Vielleicht müssen wir doch weiter vorne lesen. Lesen wir mal ab Vers 14. Und siehe, der zeugt einen Sohn, das heißt einer, der wirklich viel Böses getan hat, ja. Der zeugt einen Sohn und dieser sieht alle Sünden seines Vaters, die er tut, und er sieht sie und tut nicht desgleichen. Er ist nicht auf den Bergen, er hebt seine Augen nicht zu den Götzen des Hauses Israel, er macht nicht die Frau seines Nächsten unrein, er unterdrückt niemanden, pfändet kein Pfand, begeht keinen Raub, er gibt dem Hungernden sein Brot, bedeckt den Nackten mit Kleidung, er hält seine Hand vom Unrecht zurück, nimmt weder Zins noch Aufschlag, er befolgt meine Rechtsbestimmung, lebt in meinen Ordnungen, der wird nicht wegen der Schuld seines Vaters sterben, leben soll er. Sein Vater, weil er Erpressung verübt, am Bruder Raub begangen und das, was nicht gut war, inmitten seines Volkes getan hat, siehe, er allein soll um seiner Schuld willen sterben. Interessant jetzt, man denkt, ihr aber sagt, warum trägt der Sohn nicht an der Schuld des Vaters mit? Man denkt vorher, war es ja genau umgekehrt, gell? Warum reden sie jetzt so? Das ist schwer zu sagen, warum sie jetzt genau hier so reagieren, aber wir beobachten das oft bei dem Volk Israel. Ja. Wenn sie sagen, so und so, und dann sagt Gott, nee, ganz und gar nicht so. Dann sagen sie, ja, aber ganz so extrem kann es ja auch wieder nicht sein. Also irgendwo muss der Sohn ja trotzdem, sag ich mal, mithelfen oder mitbüßen, ein Stück weit zumindest, diese Schuld. So ganz klar trennen kann man es ja auch nicht, oder? Also so kommt der Anschein hier. Aber jetzt, das Wichtigere ist, was Gott hier sagt. Warum trägt der Sohn nicht an der Schuld des Vaters mit? Das sagt jetzt Gott wieder. Dabei hat der Sohn doch Recht und Gerechtigkeit geübt. Hat alle meine Ordnungen bewahrt und sie getan. Leben soll er. Schaut, was Gott sagt, ja? Die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen. Ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten soll auf ihm sein und die Gottlosigkeit des Gottlosen soll auf ihm sein. Okay. Okay, also Chaos perfekt. Verwirrung gestiftet. Die einen Bibelstellen sagen, ja, Väter müssen, die Kinder müssen mit, also oder werden bestraft für das, was die Eltern getan haben, zumindest klingt es so, ja. Und die anderen Stellen sagen, nein, jeder trägt seine eigene Schuld. Nun, was machen wir in solchen Fällen? Wie gehen wir damit richtig um? Zunächst mal ist wichtig zu beobachten, was wir vorher jetzt, oder jetzt gerade die letzte Stelle, die wir gelesen haben, 5. Mose 24. Worum geht es da? Vielleicht können wir die Hand noch drin lassen. Worum geht es in 5. Mose 24? Um was für Schuld geht es? Nochmal, nicht sollen die Väter um der Söhne willen getötet werden und Söhne sollen nicht um der Väter willen getötet werden. Sie sollen jeder für seine eigene Sünde getötet werden. Um was für Sünde oder um was für Vergehen geht es hier und um was für eine Strafe? Man ist jetzt nicht ganz konkret, aber es geht um, sage ich mal, staatliche Gerichtsbarkeit, würde ich mal sagen. Okay? Wie die Gericht üben sollen. Ja? Da gibt es Leute, die eingesetzt sind als Richter, zur Zeit der Richter hießen Richter, ja, aber auch generell Leute, die diese Gerichtsbarkeit eben ausgeübt haben. Und die werden angewiesen, passt auf, ganz sauber trennen. Die Schuld der Väter müssen die Väter tragen. Die Schuld der Söhne werden sie selbst tragen. Okay? Also, das bezieht sich hier nicht auf in erster Linie auf ein Verhältnis Gott gegenüber, versteht ihr, was ich meine? Sondern auf ein Verhältnis innerhalb des Volkes. Da sagt Gott, jeder steht für seine eigene Sünde gerade. Jetzt in Hesekiel 18 ist es ein bisschen anders. Um was für eine, wenn hier gesagt ist, die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Oder im Gegenteil, wenn es über ihn heißt, leben soll er. Um was für Sterben und was für Leben geht es da? Ja, letztendlich sogar ewiges Leben, oder? Ja? Und Gott sagt, also was das Verhältnis ihm gegenüber eben anbelangt, wird er genauso gerecht richten. Wird er jeden Einzelnen anschauen. Wird er nicht alle über einen Kamm scheren. Nein, Gott sagt, so bin ich nicht, dass ich das mache. Jeder wird einzeln betrachtet, jeder steht für seine eigene Schuld. Warum aber ist es jetzt scheinbar so, dass Gott dieses Prinzip hier, um Gericht auf der Erde auszuüben, dieses Gericht auf der Erde, müssen sterben für die Sünde Achans oder an verschiedenen anderen Stellen. Das ist Gericht, irdisches Gericht. Das ist nicht zwangsläufig gesagt, dass jeder, sage ich jetzt mal so, dass jeder, der in diesem Haus Achans war, deswegen auch ewig verloren war vor Gott. Das können wir nicht zu 100% sagen. Ja. Kann sein, dass er mit in diesem durch dieses Gericht hindurchgeht, dass er aber Gott gehört. Ja. Dass Gott seinen Plan mit ihm hat und weiß, warum das jetzt so passieren muss für ihn. Ja. Mag sein, aber was das irdische Gericht anbelangt, warum beschreibt oder macht Gott das dann zeitweise anders hier scheinbar? Große, spannende Frage.
David ist es ja schon eine Bestrafung, wenn sein Volk stirbt als König. Ich meine, der hat sich wirklich verantwortlich gefühlt. Und das ist ja schon eine harte Strafe eigentlich für ihn.
Auf jeden Fall. Das ist definitiv richtig, ja.
Meine, das ist vielleicht nicht für jeden wirkt es so, aber David würde es jetzt schon zutrauen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall richtig. Es ist für mich auch immer wieder wichtig, damit wir diese Stellen, die wir angeschaut haben, die so fies scheinen, dass wir nicht nur, wisst ihr, wir haben ein Prinzip, sola scriptura, was heißt nochmal? Allein die Schrift. Hat einer gesagt, das ist nicht nur sola scriptura, sondern auch tota scriptura. Was heißt das? Die ganze Schrift. Total ist ja ganz, ja? Also die ganze, wir brauchen nicht nur allein die Schrift, das heißt irgendwie ein paar Teile von der Schrift, wir brauchen die ganze Schrift. Das heißt, wenn wir an manche Stellen kommen, wo wir Schwierigkeiten haben, dann müssen wir weiterlesen. Wenn wir jetzt bei einer Stelle, dann oft ist gut manchmal wirklich genau hinzuschauen. Aber wir brauchen das, dass wir in der ganzen Bibel permanent unterwegs sind und dass wir ein Gesamtbild bekommen. Versteht ihr das? Dass wir eine Gesamtschau bekommen von diesem ganzen Thema. Denn das ist nicht alles, was Gott zu diesem Thema zu sagen hat. Wir haben jetzt schon uns immer weiter ein bisschen erarbeitet, gell? Wir haben so an einer Stelle angefangen, haben immer mehr zusammengetragen und gemerkt, oh, das ist ja nicht so einfach. Ja, man kann es jetzt nicht so ganz einfach sagen, oh, okay, alle bis zur dritten und vierten Generation und dann ist aufgeräumt und dann passt es. Das ist nicht so einfach, okay? Wir brauchen mehr. Wir müssen mehr zusammentragen. Und wir sind noch nicht fertig mit zusammentragen. Deswegen lass uns weitere Stellen aufschlagen, damit wir noch mehr unter einem Eindruck kommen von der Schrift her. 4. Mose, schlag mal auf, Kapitel 26. Träg dich Bibel Ackern heute. Ich weiß, es ist schwer, manchmal um die Zeit noch, aber es ist gut, damit wir auf einer guten Grundlage stehen. Genau. Irgendwo habe ich schon gehört. 4. Mose, Kapitel 26 und zwar Vers 38. Ja? Da heißt es, wobei, ist das richtig? Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Genau, Vers. Nee, das war es auch nicht.
Kannst du 24, Vers 9? An der Plage gestorbenen war 24.000.
Genau, warte mal, 24.9?
Ja.
25.9 meinst du, oder?
25.9, Entschuldigung.
Ja. Mhm. Nee, das meinte ich nicht, das meinte ich nicht. Aber irgendwie habe ich mir eine falsche Stelle aufgeschrieben. 26. Nein, 26 Vers 9. Entschuldigung, ich bin verrutscht. 26 Vers 9.
Die
Genau. Und die Söhne Eliabs, Nemuel und Datan und Abiram, das sind Datan und Abiram, die Berufenen der Gemeinde, waren Leviten, ja, die gegen Mose und gegen Aaron stritten in der Rotte Korach, als sie gegen den Herrn stritten. Und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang sie und Korach, als die Rotte starb, indem das Feuer die 250 Männer verzehrte und sie zu einem Zeichen wurden. Aber die Söhne des Korach starben nicht. Sehen wir, also dass Gott nicht so nach einem ausrechenbaren Muster sozusagen handelt und oder so pauschal, sagen wir mal, alle über einen Kamm schert. Also hier heißt es über die Söhne Korachs, dass sie nicht starben. Das ist wichtig, dass wir das aufnehmen, dass wir das sehen. 3. Mose, Kapitel 26, deswegen bin ich ein bisschen durcheinander gekommen, da ist jetzt Vers 38. 3. Mose, Kapitel 26. Und das ist schon etwas, wo uns, denke ich, sehr nahe bringt, auch an das, wie wir diese anderen Stellen zu verstehen haben. 3. Mose, Kapitel 26. Wir lesen hier in Vers 38. Ihr werdet umkommen unter den Nationen und das Land eurer Feinde wird euch fressen. Also Hintergrund ist ganz ähnlich wie Ende 5. Buch Mose, Kapitel 28, 29, Segen und Fluch. Okay, ist sehr, sehr ähnlich. Und jetzt wird hier ein Teil von dem Fluch wird jetzt hier eben ausgeführt. Und da wird gesagt, schaut, ihr werdet umkommen unter den Nationen und das Land eurer Feinde wird euch fressen. Und die Übriggebliebenen von euch werden in den Ländern eurer Feinde vergehen, in ihrer Schuld und auch in der Schuld ihrer Väter mit ihnen vergehen. Und sie werden ihre Schuld bekennen, die Schuld ihrer Väter, die in ihrer Untreue liegt, mit der sie an mir treulos gehandelt haben und besonders darin, dass sie sich mir entgegengestellt haben. Also habt ihr das gesehen hier in Vers 39 vor allem? Und die übrig gebliebenen von euch werden in den Ländern eurer Feinde vergehen, in ihrer Schuld und auch in der Schuld ihrer Väter mit ihnen. Okay, was ist die Ursache dafür, dass sie in dem Land sind?
Die Schuld der Väter.
Die Schuld der Väter, aber was auch? Ihre eigene Schuld. Guck mal, sie werden in den Ländern eurer Feinde vergehen, in ihrer Schuld. Und auch in der Schuld ihrer Väter. Ich will es mal so ausdrücken. Die Sünden der Väter, die entsprechen häufig den Sünden ihrer Kinder. Das ist natürlich nicht immer eins zu eins. Aber wenn ein Vater Götzendienst betreibt, wenn er Menschenopfer opfert, wenn er seinen Nächsten erschlägt, wenn er lügt, betrügt und sein Kind wächst bei ihm auf. Sag ich mal, sieht nicht viel was anderes, wie können wir davon ausgehen, dass das Kind irgendwann sein wird? Also ich meine, das ist nicht in jedem Fall zu übertragen, versteht ihr? Aber in ganz vielen Fällen doch, oder? Was ist mit den meisten Kind oder man hat es mal über Gefängnisse zum Beispiel gesagt, ja? Väter, die in den Gefängnissen sitzen, das ist ganz oft, dass die Kinder dann genau den gleichen Weg einschlagen. Ja. Das hat einen Effekt. Versteht ihr, das ist das, was ich vorher sagen wollte. Die Sünde der Väter hat einen Effekt. Das ist nicht so ein Privatding. Und das ist so für sich. Und dann, jedes Kind fängt neutral bei Null an. Es ist leider nicht so. Es ist leider nicht so. Sondern es kommt in eine Situation hinein und wächst dort auf und bekommt dort alles Mögliche mit. Es hat ja von Natur aus schon eine Natur, die ist nicht rein und perfekt und tadellos, oder? Und dann kommt noch das andere hinzu, oder? Und das heißt, das ist sowohl im Positiven so, als auch im Negativen. Im Positiven sehen wir das auch, wenn wir zum Beispiel 1. Korinther Kapitel 7 aufschlagen. Auch keine so furchtbar leichte Stelle, aber ich will einfach nur, dass ihr seht, dass das durchaus etwas ist, was wahr ist und was ein Prinzip ist, das in dieser Welt, das wir in dieser Welt treffen und anfinden. 1. Korinther Kapitel 7, ich weiß nicht, ob ihr schon wisst, worauf ich hinaus will, nämlich hier auf Vers 13 eigentlich. Hier geht es eigentlich um Scheidung und warum und ob man es machen soll und wie auch immer. Hier heißt es Vers 13, und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Also das heißt, da ist eine Frau zum Glauben gekommen und der Ehemann, der glaubt nicht. Ja, und dann sagt er ja, wenn der Mann einverstanden ist, weiter mit ihr zusammen zu leben, soll sie sich nicht von ihm scheiden lassen, soll zusammenbleiben. Könnte man ja denken, ja, jetzt bin ich zum Glauben gekommen, jetzt wird alles aufgeteilt, alle Beziehungen der Vergangenheit. Nee, Paulus sagt, nein. So entlasse sie den Mann nicht. Vers 14.
Das habe ich noch nie in der Bibel, sonst, dass die Frau den Mann entlassen kann, das gibt es eigentlich nicht, oder?
Ja, das ist meistens ist es anders, aber Paulus, das ist revolutionär eigentlich für die Zeit. Aber das ist nicht so weit weg, denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt. Und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt, sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Ich habe gleich wieder 10.000 Fragen. Was heißt das jetzt dann? Heißt das dann, sind die Kinder automatisch dann gerettet? Ja, wenn ein Elternteil gläubig ist, sind die Kinder automatisch dann mit dem Boot. Ja. Was es genau bedeutet, dass die Kinder heilig sind, das kann ich euch nicht sagen. Aber ich kann euch sagen, dass eines davon ist, dass sie unter einem sehr guten, positiven Effekt stehen, sag ich mal. Sie stehen unter einem Segen. Versteht ihr das? Das ist unweigerlich, ist das so. Wenn sie jemand haben, der gläubig ist, wie viel mehr sind sie dem Wort, dem Einfluss von Gott ausgesetzt? Allein von dem Aspekt her, oder? Sie sind auf einmal in einer wirklich privilegierten Situation. Weil da jemand da ist, der Gott kennt, der wiedergeboren ist, der von Gott neu gemacht worden ist, für sie ist der Weg, menschlich betrachtet, menschlich betrachtet, ist viel kürzer als für jemand, der...
Aber da ist auch Kampfzonengebiet.
Klar, natürlich, immer. Aber es ist auf der anderen, es ist ein Teil der Wahrheit ist auch, dass es ein Segen ist. Ja, es ist nicht immer ein Automatismus, immer Warnung, einen Automatismus draus zu machen, aber es ist prinzipiell ein Segen. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber im Negativen genauso. Wenn da ein absolut gottloser Vater ist und eine sündenbeladene Mutter, will ich mal so sagen, dann hat das einen Effekt. Ja, dann wird es sich auf diese Kinder auswirken. Das ist nicht gut, es ist schade, dass es so ist, aber das ist Fakt in dieser Welt. Deswegen zieht sich diese Schuld der Väter, zieht sich die weiter, über Generationen hinweg kannst du das fast verfolgen. Und es ist manchmal, es ist bei uns selbst so, Fehler, die wir bei den Eltern beobachtet haben, sagen, machen wir nicht. Und auf einmal gucken wir zurück und entdecken uns genau in dem. Ja. Das ist etwas, wo sie, aber das ist nicht so, dass es etwas ist, wo ich will es mal so vergleichen. Da kommt, ist ein Urwaldeinwohner, stellt euch mal vor, irgendwo Papua-Neuguinea. Der ist aufgewachsen als ein Kannibale und als ein Menschenmörder. Ja, für den war das nichts Besonderes. Seine Feinde umzubringen war für ihn etwas Gutes und nicht etwas Böses. So wurde es ihm beigebracht. So ist er Tag für Tag aufgewachsen. Jetzt kommt er hierher nach Ditzingen, wandert aus. Kaum vorzustellen, aber ist vielleicht so, ja. Und dann irgendwo in einer Auseinandersetzung und wie es gewohnt ist, bringt er sein Gegenüber um. Was machen wir mit diesem Mann? Versteht ihr, er hat echt eine schlechte Vergangenheit gehabt. Er hat denkbar schlechte Voraussetzungen gehabt. Keiner hat es ihm richtig beigebracht. Was wird der Richter jetzt sagen? Ja gut, war nicht so gut, mach's nächstes Mal besser. Oder?
Eigene Verantwortung.
Hä? Trotz allem, oder? Trotz allem ist er nicht frei von seiner Verantwortung, oder? Sicher, vielleicht wird es einen Effekt haben auf das Urteil, wie in welchem Strafmaß das da ist. Wenn da einer da ist, dem jeden Tag beigebracht worden ist, Mord ist böse, Mord ist falsch, tu das nicht, das wird Konsequenzen haben, wird er anders bestraft werden, als einer, der dem das völlig falsch beigebracht worden ist. Aber nichtsdestotrotz, Sünde bleibt Sünde, oder? Und Böses bleibt böse, oder? Und es ist nicht zu entschuldigen, so wie es heute eben häufig dann auch geschieht, mit einer schlechten Vergangenheit, mit was weiß ich auch immer. Ja, sicher, das spielt alles negativ mit hinein. Aber das bedeutet nicht, dass der Einzelne, der schuldig wird, dass der befreit ist von allem. Er hat eine Verantwortung, er hat ein Gewissen, das Gott ihm hineingelegt hat. Und Gott hat ihm einen Verstand gegeben, zu denken, und das heißt erst Römer 1, Vers 18, sind nicht zu entschuldigen. Nicht zu entschuldigen. Also das ist beides, sag ich mal, was wir ein Stück weit sehen müssen und was wir wahrnehmen müssen, damit wir es richtig einschätzen. Also wenn das eine Schuld ist, wie wir sehen, ja, die sich bis in die dritte, vierte Generation durchzieht, sagen wir dann die armen Kinder, ja, wirklich schade, dass sie so aufgewachsen sind, aber sie sind mit ein Teil des Problems. Versteht ihr, sie sind nicht nur hilflose Opfer einfach, sie sind genauso auch Täter. Verantwortliche Täter. Ja. Also das ist ein Stück weit, was wir zunächst uns bewusst machen müssen und vor allen Dingen ein bisschen wegkommen müssen von diesem Denken, dass wir einen Menschen haben, dass jeder Mensch gut, so ist oft der Gedanke, jeder Mensch, wenn ein neugeborenes Baby, das ist unschuldig, oder? Es hat noch nichts verbrochen, es ist rein eigentlich. Nein, 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 ihr Lieben. Was ist der Zustand? Es ist
schon im Machtbereich Satans.
Es ist schon im Machtbereich Satans. Wer ist sein geistlicher Vater?
Der Vater der Lüge.
Ja, der Vater der Lüge, aber menschlich betrachtet, sage ich mal.
Ach so.
Wer ist der Vater?
Der Adam.
Adam? Okay, jetzt wieder das Gleiche, gell? Römer 5. Toll, Adam hat gesündigt und wir alle müssen jetzt darunter leiden. Hey, letztendlich, wer hat gesündigt?
Ich tue es auch.
Ja, jeder Einzelne tut es.
Ja.
Jeder Einzelne. Versteht ihr? Ja, wir haben einen Repräsentanten, der hat es vor uns verbocken. Wir sind jetzt alle in seiner Linie. Aber willst du wirklich anmaßen, zu sagen, ich hätte es anders gemacht? Ihr Lieben, das ist so hochmütig. Und das ist so weit weg von der Realität. Das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Versteht ihr? Bei der ganzen Sache müssen wir endlich mal begreifen, wer ist das Problem? Ist Gott das Problem oder wer ist das Problem? Ist das Problem, dass Gott so gut ist oder ist das Problem, dass wir so schlecht sind? Das Problem, das liegt hier bei uns. Das ist das Problem. Wir müssen uns fragen, warum gibt es da Ausnahmen davon? Warum versucht Gott nicht die Strafe bei jedem heim? Warum gibt es da Tausende von Generationen? Denn das ist nämlich der Gedanke. Wenn da einer da ist, der aufrichtig lebt und seine Kinder folgen in seinen Wegen, dann wird Gott auf tausende Generationen hin segnen. Das heißt, Gott wird niemals einen, der ihm gehorcht und der ihm ergeben lebt, wird er bestrafen und sagen, ich will mit dir nichts zu tun haben. Er wird treu sein, wird Barmherzigkeit an ihm üben. Aber den gibt es nicht, das ist das Problem. Doch den einen gibt es.
Ja, aber in tausenden Generationen von denen, die meine Gebote halten, werden
das keiner. Eben. Das ist das Dilemma. Aber wo ist das Dilemma? In Gottes Treue? In seiner Gnädigkeit? In seiner Barmherzigkeit? Nee. In unserer Unfähigkeit und in unserer Rebellion Gott gegenüber. Da liegt das eigentliche Problem. Wir müssen aufpassen, mit unserem Finger die ganze Zeit auf Gott zu zeigen.
Ja, schon, das habe ich schon verstanden. Dass wenn dieser zweite Vers dort steht und der ist aber rein hypothetisch, dann hilft er mir ja nicht.
Doch, weil du weißt, es gab einen, der diese Gerechtigkeit geübt hat und ich bin in dem.
Da sind wir halt die folgende Generation.
Ja. Ja, das ist eine direkte Zusage für uns, weil wir wissen, Christus hat gehalten, hat das alles getan, hat die Gerechtigkeit vor Gott erfüllt und Gott wird ihm gegenüber immer treu sein. Er wird seine Treue ihm gegenüber niemals auflösen. Auf tausende Generationen, also das ist ein anderes Wort für ohne Ende. Also das hat sehr viel mit uns zu tun. Das ist eine wunderbare Zusage für uns. Aber nicht, wenn wir auf uns gucken. Nicht, wenn wir auf uns gucken. Also das,
da bleibt noch eine Frage.
Ja.
Und man kann sagen, wir können das nicht auf Gott schieben, weil wir selber böse sind. Das stimmt alles. Aber wenn man in so einer Rasse geboren ist, hat er verloren vom Anfang an.
Richtig.
Weißt du, was ich meine? Ich stelle das vor, einfach weil das ein von der Welt her, das ist die erste Argument, das vorkommt.
Ja, richtig.
Wie kann man, ich habe Gott nicht gebeten, um geboren zu werden. Und jetzt bin ich geboren und in Sünde geboren, was ist es mir da. Und jetzt bin ich Sünder, stimmt auch. Aber warum trage ich die ganze, ich sage nur, das ist von der Welt her, das ist das große Argument, das Christen irgendwie damit zu tun haben.
Der Punkt ist eben der, was machen wir mit dieser Situation? Ich kann entweder hergehen, weil das ist einfach Fakt und wir können es nicht ändern. Du bist in die Situation hineingeboren, okay, mag sein, du kannst nicht viel dafür, du hast aber deine Verantwortung, du bist genauso ein Teil dessen. Die Sache ist nur die, es ist jetzt so, es ist der Fakt. Wie gehst du mit dem Fakt um? Demütigst du dich vor Gott jetzt und sagst, es tut mir leid, dass ich in so ein Loch hineingekommen bin, aber dass ich selber dabei bin, das Loch permanent weiter auszuschaufeln. Was mache ich damit, dass ich in einer Situation bin? Okay, das ist eine Sache, aber wie gehe ich jetzt damit um? Sage ich jetzt, oh, Gott ist ungerecht? Oder sage ich, es tut mir leid, dass wir so weit weggekommen sind von dir? Werde ich zur Buße geleitet, werde ich bestürzt und werde ich fassungslos über den Zustand, in dem ich mich befinde, oder sage ich, das ist aber gemein? Das ist die Frage. Und derjenige, der Gott nicht kennt und nicht sieht, der ärgert sich daran und für den ist das ein Anstoß und sagt, das geht nicht. Und derjenige, den Gott demütigt und dem er das zeigt, der wird erschüttert über die Situation. Und der fängt an, Gott zu fürchten und gibt Gott Ehre. Der ist auf dem Weg zum Leben. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen ist es so wichtig an all diesen Stellen, ihr Lieben, dass wir diese menschenfokussierte und menschenverherrlichende Stellung oder Sichtweise, Perspektive, dass wir die aufgeben und dass wir nach seiner Gerechtigkeit fragen, dass wir nach seinem Maßstab fragen, dass wir nach seinen Anliegen, dass wir nach seinem Willen fragen und nicht uns dagegen auflehnen und sagen, jetzt Gott, rechtfertige dich mal. Das ist von Anfang an das gewesen, was Adam getan hat und was uns so liegt, nämlich zu sagen, irgendwie ist Gott doch gemein. Irgendwie ist er doch fies. Irgendwas ist da in ihm, was nicht gut ist für mich. wo er eigentlich ungerecht ist. Das sitzt so tief drin. Also, aber die wirklich gute Nachricht ist bei alledem, ihr Lieben, ist, nochmal als Erinnerung, 5. Mose Kapitel 23 haben wir gelesen, kein Moabiter in die Versammlung.
Da kam die Ruth ab.
Da kam, verschenkt uns ein ganzes Buch, vorher uns zeigt, hey, dass er selbst, ich meine, warum hat Gott dieses Gebot gegeben? Was war der Hintergrund nochmal? Die Moabiter, die sind reihenweise in die Versammlung gekommen und was ist passiert? Götzendienst, Unzucht. Also die ganze Sünde mit hinein. Versteht ihr? Das ist die Intention. Aber das bedeutet nicht, dass Gottes Gnade die absolut für immer jeden Einzelnen von ihnen ausschließt. Versteht ihr das? Gott geht her und holt eine Ruth, eine Moabiterin, und flechtet sie ein in sein Volk, holt sie dort heraus, flechtet sie ein in sein Volk und setzt sie sogar hinein in die Linie des Heilands. Wahnsinn. Das ist wirklich ein Zeugnis der Gnade und ein Zeugnis, wo Gott auch diesen Teufelskreis, würde ich mal sagen, wirklich einen Teufelskreis, von Sünde der Väter und eigener Sünde, die damit dazukommt, wo Gott diesen durchbricht und jemand hier herausreißt. Und zeigt, dass seine Gnade letztendlich bedeuten wird, aus allen Nationen, aus allen Sprachen, aus allen Völkern. Ja. Das bedeutet trotzdem für die Israeliten, dass ihr nicht sagt, oh, seid alle herzlich willkommen, kommt nur rein. Nein. Nein. Weil dieses Volk, und das Volk ist nicht so, dass es ansteht und sagt, wir würden so gern zum Herrn umkehren, wir würden so gern Buße tun. Nee, eure Väter haben gesündigt. Nein, das ist nicht die Situation. Das ist nicht die Situation. Die Situation ist, dass sie von Anfang an eigentlich, also zumindest wenn du das ganze Volk anguckst, von Anfang an abgelehnt haben, von Anfang an gegen das Volk gekämpft haben, gegen Gottes Verheißung gearbeitet und gewirkt haben. Also das ist ein herrlicher Beweis und so gibt es einige Beweise, wo Gott das durchbricht und wo Gott zeigt, dass seine Gnade selbst diese Flüche, sage ich mal, überwinden kann und wie seine Gnade da hineinkommt und der Einzelne überall Einzelne herausholt. Ja. Ich muss kurz einen Blick werfen, wo wir von der Zeit her sind, schon durch. Was machen wir damit? Mir ist die Frage, was machen wir damit? Zum einen denke ich, dass für uns wichtig ist zu sehen, dass Sünde niemals isoliert betrachtet werden kann. Man kann Sünde nicht sagen, das ist eine Sache zwischen Gott und mir und das geht sonst niemand was an. Nein, das ist immer das hat immer einen Effekt auf dich, das hat einen Effekt auf den, der die meiste Zeit neben dir sitzt in deinem Alltag, das hat einen Effekt insbesondere auf die Gemeinde, es hat einen Effekt. Warum sagt uns die Bibel, dass das entfernt werden muss? Sauerteig, warum vergleicht sie es mit Sauerteig? Sünde, warum wird Sünde mit Sauerteig verglichen?
So wirksam ist.
Weil es nicht alleine bleibt, tu mal ein Stück Sauerteig und dann holst mal am nächsten Tag wieder raus, das ist ein Teig. Geht nicht mehr. Es ist alles durchsäuert. Okay, es bleibt nicht alleine. Es bleibt nicht alleine. Deswegen ist es für uns, insbesondere für uns, oder? Wichtig zu sehen, hey, das hat einen Effekt und das kann sogar einen Effekt haben auf deine Kinder. Und es kann sogar nicht, dass sie dann keine Chance mehr haben, zum Herrn zu kommen. Seine Gnade kann das überwinden, aber es wird einen Effekt haben. Es bleibt nicht ohne. Was haben wir über Mose gelesen? Kurz bevor er ins Land das Volk hineinführt. Führt das hinein?
Nee, er muss draußen bleiben.
Warum?
Weil er auf dem Felsen steht.
Weil Sünde einen Effekt hat. Weil Sünde Folgen hat. Und das lasst uns da vom Feind nicht täuschen. Gott, das heißt nicht, dass Gott dann am Ende ist mit seinem Plan. Jetzt habe ich gesündigt, jetzt ist es vorbei. Das ist nicht der Fall. Aber es hat einen Effekt. Deswegen sollen wir das Bewusstsein und das, das, das Abwägen vorher und sagen, nein, ich will das nicht tun, weil ich weiß, dass das absolut nicht egal ist. Wenn man da nämlich eine falsche Frömmigkeit benutzt, kann man sich da wunderschön herausreden. Hat alles zugedeckt, ich bin in Christus, es spielt alles keine Rolle. Nein, nein, das ist nicht der Fall. Also deswegen sollten wir auf der einen Seite, denke ich, Gott fürchten, aufgrund auch dessen, weil, warum sagt er das eben mit dieser dritten und vierten Generation? Das hat, wisst ihr, was ich denke, nochmal, was damit ausgedrückt werden soll. Gott sagt, ich will es mal so sagen, das, der Jerobeam, kennt ihr den? Was hat er gemacht?
Begonnen mit dem Götzendienst.
Mit dem Götzendienst begonnen, im Nordreich, in Israel. Ja, was hat er gemacht? Kalb aufgestellt. Zwei Stück, gell? Ja. Eins in Bethel, eins in Dan. Umgekehrt ist unten oben. Gott sagt, das ist die Sünde der Väter. Was haben seine Nachfolgenden gemacht? Haben genau dasselbe gemacht. Sie sind in der Sünde Jerobeams gewandelt. Versteht ihr? Und Gott sagt, also im Nordreich waren das fast ausnahmslos, ja. Aber so heißt immer so, wie sein Vater Jerobeam, ja, der Israel zum Götzendienst verleitet hatte. Gott sagt, und da können Generationen darüber hin vergehen, drei und vier Generationen, aber deswegen wird das nicht egal für mich. Seht ihr, deswegen härte ich nicht gegen die Sünde ab. Das kann meinetwegen sich diese Sünde durch die Generationen hindurchziehen, aber ich werde sie verfolgen. Ich werde das bestrafen. In der ersten Generation werde ich es bestrafen, in der zweiten, in der dritten, in der vierten. Ja, das hat eine Konsequenz. Also das zeigt einfach, dass Gott die Sünde nicht oberflächlich nimmt, dass es nicht bei ihm, versteht ihr, so wie im Gesetz, gell? Gibt es Verjährungsfrist. Gras drüber wachsen lassen und dann ist irgendwann erledigt. Nein, das gibt's bei Gott nicht. Da ist Sünde da und die wird, wenn die nicht beglichen wird, wenn die nicht ausgeräumt wird, dann wird Gott auch nicht sagen, jetzt ist schon lang genug her. Jetzt ist es für mich auch okay. Nein. Und das Zweite aber, wo wir dann mit Liebe und mit Freude reagieren sollen, ist, dass Gott diesen Kreislauf bei uns durchbrochen hat. Ihr Lieben, es ist noch kein einziger gestorben, auch bei den ganzen Völkern, der es nicht verdient hätte von dem, was er getan hat. Aber es leben Tausende, Millionen, die es nicht verdient haben, hier zu leben. Und es sind viele aus der Gemeinde, die nicht verdient haben, ihn zu sehen, seine Gnade zu genießen. Das muss uns so dankbar machen, so dankbar machen. Ihr Lieben, das hoffe ich, dass wir das auch aus diesem Text heraus sehen und wir jubeln dürfen darin, dass uns diese Gnade auf tausende Generationen hin gilt, nämlich in Christus. Also in dem Sinne hoffe ich, dass es euch helfen kann, ein bisschen mehr mit diesen schwierigen Fragen umzugehen und nicht in erster Linie auf euer Fleisch zu hören, das sagt, wie kann Gott so ungerecht sein, sondern zu fragen, was ist falsch in meinem Denken oder was verstehe ich an diesem Text nicht? Warum, inwiefern ist meine Perspektive falsch, dass ich mich über Gott ärgere? Ja, also es ist gut, danach zu graben, es ist nicht einfach zu sagen, oh, es wird schon irgendwie, es ist gut, danach zu graben, aber in dem Sinne zu erkennen, wie Gott erneut seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, aber auch seine Gnade unter Beweis stellt. Gibt es noch Anmerkungen? Fragen? Ich weiß, es war mangelhaft. Es gibt keine perfekte Erklärung.
Ja, aber man schaut entsetzt nach Afrika oder so, wo die Leute solche Brutalitäten ausüben und ich denke, wenn ich da dort erzogen wäre, ja, dann wäre ich voll dabei.
Ja. Absolut. Absolut.
C.S. Lewis, der hat mal gesagt, wir haben alle Böse in uns und in bestimmte Länder ist es wie ein Magnet und es zieht diese Böse viel mehr aus wie in andere Länder. Mhm. Und wir sind viel lieber, weil wir nicht in die gleichen Umstände
Aber es ist in jedem drin. Also ich habe auch wieder erst in einer Predigt gehört, wie Anna ein Beispiel erzählt hat, wie die auch einen Versuch gemacht haben, mit Leuten, wo sie Leute von der Straße reingeholt haben und gesagt, wir machen hier einen Test, professionelles Experiment, wissenschaftliche Arbeit, was weiß ich auch immer, und gesagt haben, okay, eure Aufgabe ist jetzt, da sitzt einer unten drin und dann müsst ihr Fragen stellen, ich weiß gar nicht, ob ich es ganz richtig erzähle, müsst mich korrigieren sonst, aber so habe ich es verstanden, ich muss das aus dem Englischen übersetzen, deswegen. Und dann stellt ihr dem Fragen, und immer wenn ihr merkt, dass er lügt, könnt ihr ihm einen Schock versetzen, so einen Elektroschock, okay? Und dann ist da unten eben ein Schauspieler, ja, der spielt das alles, ja, aber die machen das dann wirklich, dass sie draufdrücken, und die können sogar die Stärke dann verstellen. Und wie Leute da eine richtig hineingezogen werden, wirklich das rauszulassen. Versteht ihr? Und einfach nur, das war alles gestellt, war alles gespielt, aber es zeigt, was in dem Menschen dran ist, wenn er mal die Gelegenheit bekommt.
Auftrag sogar.
Ja.
Das ist noch, da ja. Fühlt man sich noch.
Ja. Und da schimpft man über die Nazis und über wen auch immer, versteht ihr? Aber man merkt nicht, dass das alles in uns schlummert und alles da drin ist. Und da muss nur die richtige Gelegenheit kommen. Wir brauchen kein Vertrauen in uns, was Menschen haben. Also das ist wirklich Gott ist gerecht, und Gott allein steht ohne Befleckung da, und ist derjenige, vor dem sich die Welt rechtfertigen wird müssen. Und wir in Christus gerecht sein dürfen vor ihm. Was für eine wunderbare Gnade. Leben, lasst uns das festhalten. Lasst uns Gott anbeten, dass er wirklich für seine Gerechtigkeit. Es wird so viel in Frage gestellt. Lass uns ihn preisen. Was, das müssen wir doch machen, oder? Wenn nicht wir, wer macht es denn dann? Ich lade euch ein. Herr, ich will dir danken dafür, dass du ein gerechter Gott bist. Auch wenn deine Wege für uns nicht so zu 100% immer nachvollziehbar sind und wir alles genau erklären können und wie wir bis ins letzte Detail alles begriffen und dargelegt haben. Nein, du wirst immer größer bleiben, Herr, als wir es in unsere menschlichen Köpfe hineinbekommen. Und doch offenbarst du auch deine Gerechtigkeit und deine Heiligkeit, aber auch deine Freundlichkeit und deine Zuneigung, Herr. Das ist so wunderbar. Insbesondere die wir an Christus glauben dürfen, die wir über unserem alten Leben auch geweint haben, auch getrauert haben über das, was wir angerichtet haben durch uns, in was für einer Situation wir uns wiedergefunden haben. Ja, ich will dafür danken, dass wir wissen dürfen, dass wir in Christus uns dieser Gnade bewusst sein dürfen und dass du nicht mehr Schuld über Schuld verfolgst bei uns und das alles heimzahlt und richtest und kaputt machst, sondern dass wir wissen dürfen, dass wir in Christus die Vergebung haben und bei all dem Mangel und bei all der Unvollkommenheit eines Tages als unbefleckte Braut vor dir stehen dürfen. Das ist wunderbar, Herr. Ich will dich auch von Herzen bitten, dass du unser Leben als ein Gefäß und als ein Werkzeug benutzt, um deinen Namen zu verherrlichen und um für andere zum Segen zu wirken, Herr. Sei es für die nächste Generation, die hier unter uns aufwächst, oder für die Menschen, die du uns eben auch anbefohlen hast. Vielleicht sind es ganz andere. Aber lass da einen Segen, lass da einen guten Einfluss da sein und benutze du uns durch unser Versagen hindurch. Ich bin so froh, Herr, dass du auch Fehler und Versagen von mir sogar ummünzen und verwandeln konntest in Segen. Das kannst allein du tun, Herr. Danke dir, dass wir wissen dürfen und dass wir glauben dürfen, dass du wirklich ein gerechter Gott bist, dass du nie einen einzigen Menschen auf dieser Welt ungerecht behandelt hast. Und dass wir darin ein starkes und ein festes Vertrauen haben dürfen. Ich freue mich, Herr, dass ich nicht einem willkürlichen Gott gegenüberstehe, einem, der, wo man sagt, der hat heute die Laune und morgen die Laune und macht was, worauf er Lust hat gerade, sondern du bist heilig, du bist rein, du bist vollkommen. Das ist wirklich ein wunderbarer Trost, das zu wissen. Wir preisen dich durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, durch diesen geliebten Namen. Amen. Amen.